Hallo ihr Lieben! Schlafstörungen, Hitzewallungen und Gewichtszunahme, das alles kann mit der hormonellen Veränderung in den Wechseljahren kommen. Aber auch das Risiko für bestimmte Krankheiten steigt an. Welche das sind, wie man am besten damit umgeht und welche Änderungen in der Ernährung für Frauen in den Wechseljahren wirklich sinnvoll sind, darüber wollen wir heute mit unserem Gast sprechen. Professor Dr. Christian Sina ist wieder da. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Insgesamt 15 Jahre dauern die Wechseljahre ungefähr. Eine ganz bedeutende Zeit und Zeitspanne, in der eine große hormonelle Umstrukturierung bei uns Frauen stattfindet. Und Achim, wir haben dazu heute medizinische Unterstützung dabei.
Ja, ich denke, es bzw. er braucht gar kein großes Intro. Unsere Podcast-Hörerinnen kennen ihn. Ich persönlich schätze ihn sehr, weil man mit ihm köstlich über Ernährung diskutieren kann und er einer der wenigen Wissenschaftler ist, der aus komplexem Fachwissen leicht Verdauliches bzw. Verständliches macht. Er ist einer der renommiertesten Ernährungsmediziner und Forscher und Direktor vom Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Sina, oder kurz gesagt, hallo lieber Christian, schön, dass du wieder bei uns bist. Jetzt mag man sich quasi so zum Einstieg Mann bzw. Frau sich die Frage stellen, warum sprechen da zwei Männer und eine Frau über das Thema Menopause, Wechseljahre? Ich sag's euch, die Antwort ist ganz simpel, weil wir ständig danach gefragt werden. Ich habe mit Christian jetzt auch schon viele Gespräche geführt und du hast mir auch immer wieder gesagt, ja, das ist ein ganz großes Thema. Es vergeht bei mir keine Woche, wo es nicht irgendwie heißt, Mensch, Achim, bitte mach doch mal einen Podcast zum Thema Wechseljahre. Das Thema betrifft so viele Frauen und ich fühle mich da total lost und weiß eigentlich gar nicht, wie ich mich verhalten und was ich gar essen soll. Und deshalb machen wir das hier heute. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht, dass ich mich da nicht so richtig reinversetzen kann, was die Nebenwirkungen und so ist. Aber es ist ein ganz großes Thema und hat eine ganz große Sensibilität. Und das wollen wir heute hier machen. Und deshalb hoffe ich, ist das Geschlecht jetzt nicht
das Nein. Problem hier. Ich versuche ja auch die weibliche Rolle.
Du bist nachsichtig.
Genau, ich bin nachsichtig auf jeden Fall. Aber hallo erstmal, Sina.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten erstmal ganz am Anfang. Ich kriege das ja von meiner Mama so ein bisschen mit, das Thema Wechseljahre. Ich bin ja noch ein bisschen jung, sage ich mal, um darüber aus eigener Erfahrung zu sprechen. Aber ich kriege das ja von meiner Mutter mit und ich habe das Achim auch schon erzählt. Also manchmal ist es so, wir sitzen am Tisch und dann schreit sie oder ruft sie, oh Gott, wir müssen mal ganz schnell ein Fenster aufmachen. Dann wird ihr natürlich super heiß plötzlich aus dem Nichts.
Das geht mir aber auch so. Also gerade heute. Und das wäre eine Frage, die ich erst zum Schluss stellen würde, ob es Männer nicht auch in irgendeiner Form mit Wechseljahren betroffen sind.
Ja.
Einfluss auf die Laune und
das
so weiter.
Das würde mich tatsächlich auch interessieren, da kommen wir dann später noch zu. Aber deswegen würde ich einfach mal fragen, ja, also Hitzewallung, klar, das ist ein klassisches Symptom so bei den Wechseljahren, aber wie machen sich denn Wechseljahre am Anfang so bemerkbar?
Ja, also vielleicht vorausschauend oder vorausschickend, ich bin kein Facharzt für Gynäkologie und das Thema Wechseljahre ist natürlich dort auch hauptsächlich erstmal angesiedelt. Wir aus der Ernährungsmedizin kommen dann eigentlich immer in das oder mit dem Thema in Berührung, wenn es darum geht, wie können wir die zahlreichen Probleme, gerade die den Stoffwechsel betreffen, im Zusammenhang mit den Wechseljahren ja mitbehandeln oder mit einschätzen. So, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig.
Aber deshalb bist du ja da. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, Christian. Und darum geht's ja eigentlich. Weil ich werde auch immer wieder gefragt, und da bin auch ich lost, was man da in puncto Ernährung machen kann. Und da ist es ein Wust und ich steige da nicht so richtig durch. Und deshalb ging die Frage auch an dich speziell als Ernährungsmediziner, auch die Lebensmittel angeht und so. Ne?
Also um das mal so zu strukturieren, wie ich mir das immer vorstelle. Das sind auf der einen Seite natürlich erstmal diese subjektiv empfundenen Beschwerden und da sind die Hitzewallungen ja das, was ich glaube, ja auch ganz landläufig berichtet wird und häufig berichtet wird und viele Betroffene ja auch so als Hauptsymptom angeben. Aber darüber hinaus gibt es eben noch ganz vielfach andere Symptome, die auftreten können, aber eben auch Dinge im Stoffwechsel, die vielleicht gar nicht so direkt Symptome machen, die wir aber berücksichtigen müssen. Also das Thema Haut-Haar-Veränderung, das Thema Psyche. das Thema auch der Darmbewegung, Beweglichkeit, Verdauung. Mhm. Ja, das sind also alles Dinge, die eine große Rolle spielen. Aber natürlich auch Themen, die wir nicht direkt merken, Knochenstoffwechsel zum Beispiel, das Thema vielleicht auch Fettsäurenstoffwechsel, wo man es dann vielleicht ein bisschen sieht, das Thema Blutzuckerstoffwechsel, Adipositas. Das sind also ganz, ganz vielschichtige Dinge, die in den Wechseljahren passieren und vor allem hervorgerufen, und das muss man ganz klar sagen, durch eine ganz wesentliche Veränderung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Das ist die Runterregulation der Östrogenproduktion. Und das ist das biochemische Korrelat, infolgedessen all diese Sachen auftreten können.
Ja, ich kann da so ein bisschen mitsprechen, weil meine Frau war ja jahrelang an Krebs erkrankt. Das war ein hormonabhängiger Krebs und man hat sie quasi künstlich durch in die Wechseljahre versetzt. Und deshalb habe ich das also da auch mitbekommen, was das für Probleme macht und was man auch dagegen tun kann, natürlich begrenzt. Aber ich war da auch total hilflos. Ich wusste überhaupt nicht, was da jetzt überhaupt los ist. Also was passiert eigentlich mit den Wechseljahren oder bei den Wechseljahren mit dem Körper? Ist es quasi so ein rigoroser Hormonstopp, also was die Östrogene anbelangt? Oder gibt es da eine Restproduktion? Also das endokrine System, was passiert da?
Also wie gesagt, das Östrogen ist ja das Haupthormon. Also es passiert erstmal ganz, ganz, ganz viel. Aber das Östrogen, wenn man das einfach mal sich vor Augen führen möchte, ist schon so das Schlüsselhormon, was einfach weniger produziert wird. Ja, es wird ja nie zu einer kompletten Runterregulation führen, aber es wird einfach weniger als vorher produziert. Und das Östrogen ist ja genau das, was man braucht in der fertilen Phase einer Frau, welches dafür sorgt, dass eben all diese Funktionen, die man für die Reproduktion zum Beispiel braucht, dann auch entsprechend funktionieren. Und in der Menopause wird halt weniger produziert. Es wird im Verhältnis dann auch mehr Testosteron produziert. Und es kommt zu dieser hormonellen Umverteilung. Und verbunden mit dieser hormonellen Umverteilung treten nicht nur Symptome auf, sondern eben auch, wie erwähnt, bestimmte Einflüsse auf unseren Stoffwechsel. Und das führt unter anderem zum Beispiel dazu, dass das Herz-Kreislauf-Risiko, was vor der Menopause so wahrscheinlich ein Viertel, vielleicht sogar 50% geringer ist als bei uns Männern, dass die Frauen dann in relativ kurzem Zeitabschnitt einfach aufholen. Und durch diesen hormonellen Einfluss oder durch den Wegfall des Östrogens plötzlich ein ähnlich hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen basierend auf Atherosklerose bekommen, sprich Herzinfarkt oder Schlaganfall. So als ein Beispiel.
Warum macht das die Natur? Also ich meine, warum gibt man den Frauen noch die Bürde neben dem Kinderkriegen, so was ja schon echt eine Herausforderung ist.
Ja, und dem Hormonchaos generell.
Und was dann nimmst du auch noch die Hormone. Was macht das für einen Sinn?
Ja. Ja, das ist, glaube ich, fast eine philosophische Frage. Also am Ende haben wir Alterungsprozesse, die jenseits dessen ablaufen, oder jenseits des Alters ablaufen, für das wir eigentlich gebaut sind. Also wenn wir uns mal so anschauen, wie war denn die Lebenserwartung in der Steinzeit, wie war denn die Lebenserwartung zum Anfang dieses Jahrhunderts oder des letzten Jahrhunderts, so dann kann man sagen, wir sind ja eigentlich nicht dafür gebaut, 70, 80, 90 zu werden. Und am Ende stellt der Körper immer dann bestimmte Funktionalitäten ein, wenn er sie dann eben nicht mehr braucht. So, und man muss sagen, dass im Alterungsprozess, wenn man sagt, mal die typische Menopause setzt ja ein, bei einigen schon beginnt Mitte der 40er, dann krass. Bis Mitte 50er. Das ist also das typische Alter, dass man da schon sagen kann, das ist ein Lebensalter, was viele ja, auch viele Frauen gerade in den letzten Jahrhunderten gar nicht erreicht haben. So dass da so ein bisschen vielleicht die Frage, was die Natur sich dabei gedacht hat, gar nicht im Vordergrund steht, sondern dass wir einfach sehen, das ist eines von vielen Problemen, die das Alter mit sich bringt. Wo wir jetzt plötzlich auf Probleme treffen, die es eben vor 100 Jahren nicht gab, weil wir dieses Alter gar nicht erreicht haben.
Gibt es denn generell jetzt Ernährungsempfehlungen? Also wie kann man oder wie soll man sich eventuell ernähren, wenn man in der Menopause ist?
Ja, also einmal ist das Thema das Thema Adipositas, Übergewicht und damit verbunden eben auch die erhöhten Risiken für Atherosklerose. Und da würde man sagen, die mediterrane Ernährung oder abgewandelte Form New Nordic Diet etc. sind durchaus Dinge, die man hier favorisieren sollte. Und ich würde das vielleicht auch übersetzen als eine kardioprotektive Ernährung. Und da gehört es natürlich sich, und das glaube ich, ist ja auch ein großes Thema in eurem Podcast, ausreichend Gemüse zu sich zu nehmen, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, all diese Dinge, die ballaststoffreich sind, die sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Das ist also gut fürs Gefäß und kann dazu beitragen, dass das Risiko, was dann die Frauen in der Menopause ohnehin dann letztendlich dann anhäufen, beziehungsweise das Risiko, was sich dann wieder angleicht, das Herz-Kreislauf-Risiko angleicht an die der Männer, dass wir sagen, da können wir zumindest etwas protektiv tun. Auch das Thema Vollkornprodukte in Teig oder Backware, auch das ist, glaube ich, etwas, was man hier empfehlen kann. Also dass ausreichend Ballaststoffe letztendlich dann zugeführt werden. Und auf der anderen Seite, was man vielleicht reduzieren sollte, ne, das Thema Fleischkonsum, das Thema vielleicht auch gesättigte Fettsäuren, zumindest darauf achten. Das sind also alles Dinge, die für die Gefäßgesundheit durchaus unterstützend sein können. Dann zum Thema Knochenstoffwechsel. Auch da sollte man auf ausreichend Eisen, auf ausreichend Calcium-Einnahme achten. Also da sagt man so, etwa 1 Gramm am Tag sollte man schon erzielen. Das hat man aber mit einer ausgeglichenen Ernährung. Und gerade wenn man vielleicht auch ein kalziumhaltiges Mineralwasser dann trinkt, kommt man schon auf diese Mengen. Beim Vitamin D wird ja immer wieder diskutiert, wer sollte eine Vitamin D-Prophylaxe dann machen oder nicht. Da will ich jetzt auch den in Vorbereitung befindlichen Leitlinien nicht vorgreifen. Das ist immer wieder Gegenstand der Diskussion und da verändert sich auch relativ viel. Ich glaube, das ist ebenfalls etwas, was individuell entschieden werden muss, aber man sollte eben auf Vitamin D Einnahme das zumindest im Hinterkopf behalten. Also ganz klar, wenn man das in den empfohlenen Mengen nimmt, dann wird es sicherlich nicht schaden und möglicherweise hat es halt einen benefiziellen Effekt. Das sind so die Sachen, die man vielleicht für den Knochenstoffwechsel machen kann. Bezug auf die Psyche eben auch hier nochmal zu überlegen. Auch nochmal Thema Vitamin D, aber auch Vitamin B12 überlegen, was kann man machen. Naja, und ein riesiges nächstes Problem, was dann aber weniger, sag ich mal, mit dem Stoffwechselthema zu tun hat, ist das große Thema auch Magen-Darm und Verdauungsprobleme. Viele der Betroffenen, die dann in die Menopause kommen, berichten zunehmend über Obstipation, also Verstopfung. Das ist ein riesiges Thema, was mich auch in meiner Sprechstunde dann immer umtreibt. Und auch hier kann man, wenn jetzt über die Nahrung zugeführten Ballaststoffe als Lebensmittel nicht ausreichen, durchaus auch supplementieren. Ob das jetzt Akazienfasern oder Weizenkleie sind, Flohsamenschalen. Das sind also alles Dinge, die man auch noch über die Ernährung durchaus dann mitdenken sollte und wo durchaus auch ein Benefit dann für Betroffene da ist.
Und führst du dann ran, also die Ballaststoffmenge, und erhöhst die sukzessive, oder ist das dann, ja?
Also im Bereich der mediterranen Ernährung ist es so, dass, wir sagen ja immer so als Kennzahl 30 Gramm Ballaststoffe am Tag, da sind wir durchschnittlich viele von uns noch lange nicht, also einige Studien sagen, wir sind eher bei 20 Gramm, andere wir sagen bei 24 Gramm Ballaststoff täglich. Es ist in der Tat so, dass viele, wenn man jetzt von heute auf morgen mit 30 Gramm Ballaststoffen anfängt, also ganz bewusst einfach Ballaststoff in der Nahrung zuführt, dass das dann quittiert wird mit Blähbauch, Flatulenz und all diese Sachen. Da kann es sich eben dann auch anbieten, die Ballaststoffmenge gezielt und langsam zu steigern. Im Bereich der Behandlung von Verdauungsbeschwerden, insbesondere der chronischen Obstipation, also des Durchfalls, auch da kann eben eine Anpassung der Menge am Anfang notwendig sein und die man dann langsam tageweise oder wochenweise dann steigert und dann ist es in vielen Fällen auch kein Problem mehr.
Das finde ich ganz wichtig, also dass man das nochmal irgendwie erwähnt, weil viele sagen dann immer, oh ja, ich habe jetzt versucht, Ballaststoffgehalt zu erhöhen in der Ernährung und mehr Vollkornprodukte zu essen und Hülsenfrüchte. Ich vertrage es nicht und lasse es dann weg. Also da tut es gut, wenn man sich ranführt quasi an eine höhere Ballaststoffmenge. Nur dass das klar ist, dass man die nicht verträgt, sondern man das Mikrobiom gewöhnen muss an die höhere Ballaststoffmenge. Ich habe nur eine Frage noch zu dem, du hast eingangs gesagt, zu den Ernährungsempfehlungen, mehr Gemüse, also eher eine grünbasierte Ernährung. Das hat mir Verena damals auch empfohlen und da habe ich mir die Frage gestellt, aber das sind auch gerade Lebensmittel, die ja schon vermehrt Phytoöstrogene enthalten. Also hat das eine Auswirkung? Ich habe immer gedacht, Mensch, da fährt man jetzt die Hormone runter und auf der anderen Seite nimmt man aber oder isst jetzt quasi betont Lebensmittel, die Phytoöstrogene enthalten und gegebenenfalls auch endokrinen Einfluss haben. Ne?
Ja, das hat man in der Tat früher auch sehr viel diskutiert, gerade im Kontext der Isoflavone, also der Soja-Isoflavone. Und deshalb war auch lange da einfach kein klarer Konsens. Mhm. Mittlerweile wissen wir aber, dass wir auf der einen Seite die Effekte nicht so groß zu sein scheinen, wie wir das vielleicht angenommen haben. Und auf der anderen Seite, wie erwähnt, könne man eben über eine gezielte Supplementierung und angereichert, also das, was man dann für die Supplementierung nimmt an Isoflavon, das Genistein, würde man ja auch einer deutlich höheren Dosierung nehmen, als das zum Beispiel allein über die Lebensmittel, über die Nahrung dann zuzuführen ist. Also da ist so ein bisschen Entwarnung gegeben in meinen Augen. Zumindest jetzt im Regelfall würde ich nicht damit rechnen, dass wir da sozusagen eine konträre Wirkung oder vielleicht einen Behandlungserfolg möglicherweise dadurch riskieren, indem man dann mehr oder viel von diesen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchte und so weiter dann zu sich nimmt.
Also man empfiehlt aber jetzt auch nicht phytoöstrogenreiche Lebensmittel oder Isoflavone, um das wieder auszugleichen, sondern hat eigentlich da.
Ja, das kann man schon bei vasomotorischen Symptomen durchaus empfehlen. Also das ist also etwas, wo wir sagen, gerade diese Hitzewallung lassen sich unter dem Einfluss von Isoflavon häufig in den Griff bekommen.
Ach, okay.
Das ist spannend.
Das
okay.
ist schon etwas, was man machen kann und wo die Studienlage eben mittlerweile so klar ist, dass wir das auch so sagen können. Vor 5 Jahren oder vor 10 hätte ich gesagt, naja, man muss da aufpassen, besteht die Möglichkeit möglicherweise, dass das ohnehin dann in den Wechseljahren erhöhte Brustkrebsrisiko nochmal ansteigt. Aber das scheint zumindest laut aktueller Studien so nicht zu sein, sodass man damit auch einen therapeutischen Effekt haben kann.
Du hattest es vorhin kurz schon erwähnt einmal, rotes Fleisch zum Beispiel ist ein Lebensmittel, was jetzt Frauen in der Menopause eventuell meiden sollten, also oder nicht zu häufig essen sollten. Gibt es da noch mehr Lebensmittel, die eventuell nicht unbedingt gegessen werden sollten oder in Maße genossen werden sollten?
Naja, das Thema einer herzgesunden Ernährung umfasst ja einmal die Dinge, die wir bevorzugt zu uns nehmen sollten. Ich glaube, da sind wir alle d'accord, dass wir sagen, Hülsenfrüchte, vielleicht auch ne, den fettigen Seefisch für Omega-3 und so weiter und so fort. Und dann Dinge, die wir eher lassen sollten. Und das Thema Fleischkonsum ist so eines der Themen, wobei ich dann immer sage, das relativiere ich gerne und sage eben nicht zu häufig, nicht zu viel, aber bloß nicht komplett meiden und so weiter. Also wenn es jemand danach ist, wenn Fleisch gibt ein hochwertiges Protein, wird das Thema Knochengesundheit, welches an der gesunden, auch an einem gesunden Muskel hängt. Und da können eben tierische Produkte durchaus auch wertvolle Proteine geben. Also dass man das zumindest nicht verteufelt, sondern bedacht und bewusst genießt. Naja, und dann all die Dinge, die man immer mal wieder diskutiert, die wir zumindest unter Verdacht haben, dass sie eben für unseren Stoffwechsel nicht besonders zuträglich sind. Also das Thema einmal gesättigte Fettsäuren, das ist so eines der Themen, was immer mal wieder auch diskutiert wird. Und ich glaube, auch da kann man schon sagen, nicht zu viel. Da gelten die gleichen Empfehlungen wie für die tierischen Lebensmittel. Dann wird in der letzten Zeit ja immer wieder das Thema auch prozessierte Nahrung angeführt. Also Dinge, die jetzt möglichst hochverarbeitet sind, wenn man dann darauf verzichten kann, wenn man diese meiden kann, sollte man womöglich auch in Bezug auf das Herz-Kreislauf-Risiko jetzt nicht in großen Dosen und tagtäglich zu sich nehmen, sondern da geht eher die Tendenz hin zum selber kochen. Genau, das sind so Dinge, die man vielleicht noch beachten muss. Aber so zum Beispiel solche Empfehlungen wie ein Ei die Woche oder so, da glaube ich, kann man aus der kardiovaskulären Situation sagen, nee, brauchen wir nicht. Da ist also ein Ei pro Tag am Ende auch jetzt nicht so schädlich für das Herz-Kreislauf-System, dass wir das sozusagen nicht tun könnten. Das hängt also sehr, sehr viel davon ab, wie insgesamt die Ernährung natürlich ausschaut. Aber genau, da kann man sozusagen mit Maß halten, mit Augenmaß und letztendlich dann auch mit den eigenen Ernährungsvorlieben schön hantieren und sagen, okay, ich verzichte jetzt nicht komplett auf Fleisch, aber es muss halt nicht jeden Tag Fleisch sein. So, ne? Genau, das sind so Sachen, die mir dazu noch einfallen würden.
Würdest du sagen, dass also schon die Ernährung und auch die Bewegung oder insbesondere, sagen wir mal, ja, Kraftübung oder mit Gewicht eine medikamentenäquivalente Wirkung haben kann?
Ja, also bezogen jetzt auf das Herz-Kreislauf-Risiko ist es ja so, dass wir da bestimmte Parameter bestimmen können. Also eines der ganz wichtigen, ich glaube auch Einfluss oder Einflusskriterien ist das Thema Bluthochdruck. Und von Bluthochdruck zum Beispiel wissen wir, dass wir, wenn wir Lebensstil modifizierend sind oder uns verhalten, das heißt ausreichend Bewegung, dann das Thema ausreichend Ballaststoffe, auch ausreichend Schlaf, Stressreduktion, dass wenn man das alles so ein bisschen zusammenführt, dann sagt man ja immer, da können wir unseren systolischen Blutdruck um 10 mm Hg, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, reduzieren in vielen Fällen. Ja, das Thema auch Körpergewicht, Adipositas abbauen. Und dann sind wir natürlich in dem Bereich, wo wir Medikamenten äquivalent sind. Oder auch das Thema der Blutfettsenkung, wenn wir einen Cholesterinwert haben. Ja, auch da können wir durchaus in den Bereich der Statine kommen, wenn wir eben konsequent bestimmte Dinge umsetzen. Und es dann auch schaffen, zum Beispiel unser viszerales Fettgewebe, also unser Bauchfett zu reduzieren, dann können diese Dinge tatsächlich, also bis hin zu einer Pharmako- oder medikamentenäquivalenten Wirkung entfalten. Muss nicht bei jedem funktionieren, ja, aber wenn wir konsequent Lebensstil modifizierend sozusagen auch die Empfehlung umsetzen, dann schaffen wir schon, dass dann insgesamt unsere Gesundheit besser aufgestellt ist und dann auch häufig auf Medikamente verzichtet werden kann.
Wow, Frau, ich habe immer mehr Respekt vor euch, muss ich wirklich sagen.
Danke. So, schön, dass du das jetzt so sagst.
Was Männer nicht haben. Aber, also bei Männern, wir haben keine Wechseljahre, oder? Kommt das? Also ich bin ja jetzt quasi so fast Mitte 40. Ich habe schon auch das Gefühl, dass ich da hormonell was tut. Also dass es weniger wird.
Ja, absolut. Ja, also Testosteron sinkt auch der Spiegel, auch bei Männern. Also es wird auch durchaus in der Fachliteratur diskutiert, gibt es etwas wie die Menopause des Mannes. Mhm. Das ist schon so, auch wenn das eben jetzt nicht so für die allermeisten sich gravierend anfühlt wie bei den Frauen, weil das Östrogen eben natürlich dann auch in einem signifikanten Ausmaß reduziert wird in seiner Bildung. Aber es ist durchaus so, dass Männer auch eine hormonelle, im Alter eine hormonelle Umstellung haben, die eben auch einhergeht mit vielen Problemen. Vordergründlich ist natürlich der Verlust der Muskelmasse, die ja ab dem Lebensalter von 30 eintritt, aber dann
von 30
mit 40, 50 und höherem Lebensalter dann auch sichtbar und merklich geringer wird. Also das ist mitnichten so, dass es nur Frauen betrifft. Nur wie gesagt, das Thema Östrogen, wie gesagt, hängt an der Menopause.
Ich verweibliche zunehmend. Ich krieg
aber du hast ja wenigstens jetzt einen Grund, weshalb ich immer die Fenster hier öffnen
die
soll.
Die männliche Menopause. Ich bin, glaube ich, mittendrin.
So, wir haben zum Schluss natürlich noch eine Frage der Woche.
Die Frage der Woche.
Die hat nämlich perfekt gepasst und wir haben mit dir, Christian, ja heute auch genau den richtigen Gast da. Leo hat uns nämlich geschrieben, wir Frauen leiden ja gerne unter Eisenmangel, dementsprechend auch ich. Was kann man da in Anführungsstrichen natürlich tun, wenn man sportlich extrem aktiv ist? Deswegen, Christian, Frage an dich, was kann man beim Eisenmangel machen?
Ja, also kurz gesagt, wenn es auf die therapeutische oder auf die Ergänzung von Eisen geht, Eisenspeicher natürlich irgendwie auffüllen. Gibt es definierte, auch gute Eisenlieferanten. Das fängt an mit rotem Fleisch. Hatten wir ja gerade gesagt, dass wir da so ein bisschen vorsichtig sein müssen. Aber
Ich wollte es gerade sagen.
Ist einfach nur mal ein guter Eisenlieferant. Aber auch sonst, was vielleicht viele nicht wissen, gerade auch in den erwähnten Hülsenfrüchten, Linsen, Sojabohnen, ne? Gerade Soja hatten wir ja erwähnt, auch das sind hervorragende Eisenlieferanten. Selbst Nüsse und Samen enthalten genauso wie einige Gemüse- und Kräutersorten Eisen. Also auch da haben wir ausreichend oder haben wir Eisen enthalten. Ob es dann am Ende ausreicht, das muss man in der Tat schauen. Manchmal ist es so, dass man über diese Maßnahmen eben Eisen nicht ausreichend auf oder die Eisenspeicher nicht ausreichend auffüllen kann, gerade wenn auch eine vegetarische Ernährung oder womöglich sogar noch eine vegane Ernährung vorliegt, dann kann das wirklich herausfordernd sein. Dann kann es eben bis hin zu einer Notwendigkeit einer Eisensupplementierung gehen, also dass Eisen zusätzlich eingenommen werden muss. Es ist auf jeden Fall so, und das glaube ich auch ganz wichtig, also wir haben in der Ernährung bestimmte Dinge, die unseren Eisenstoffwechsel unterstützen können. Allerdings sollte eben ein chronisch und kontinuierlicher Eisenmangel verhindert werden. Und wenn es eben nicht mit der Ernährung alleine geht, dann gilt es hier neben der Diagnostik, woran kann es liegen, dass ein Eisenmangel auftritt, dann aber tatsächlich auch eine Supplementierung zu machen.
Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass das Hemmeisen, also das pflanzliche Eisen, nicht ganz so gut aufgenommen wird wie das tierische. Man kann es unterstützen durch Vitamin C. Und da habe ich mal, also das Leben schreibt ja manchmal auch die beste Wissenschaft. Und meine Ex-Freundin, die über Jahre vegan gelebt hat, hat oder begonnen, Bio-Zitronen zu kaufen und hat die Bio-Zitronen gegessen wie andere Äpfel. Also sie hat wirklich Zitrone gebissen und hatte einen richtigen Hieper, ein ganz großes Verlangen auf Zitrone. Und ich habe damals gesagt, du musst unbedingt mal ein Blutbild machen lassen, dass man mal sieht, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und es war tatsächlich so, dass die, extrem eisenverarmt war, also einen ganz großen Eisenmangel hatte. Und durch die vegane Ernährung, also die rein pflanzliche Ernährung, hat ihr scheinbar der Körper suggeriert, du musst hier irgendwie Vitamin C reich essen, um das Eisen besser aufnehmen zu können. Also das ist vielleicht noch ein Tipp, wenn man quasi dann in der Menopause ist oder in den Wechseljahren und man sich grünbasierter ernährt, was du ja empfohlen hast, dass es da Sinn machen kann, dass man auch auf eine Vitamin C reiche Ernährung achtet, dass man das Eisen eben auch besonders gut aufnehmen kann.
Sehr schön. Dann lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zu Gast bei unserem Podcast warst. Also ich spreche, glaube ich, nicht nur für mich, wenn ich sage, wir haben wieder wahnsinnig viel mitnehmen können und es war super informativ. Also vielen, vielen Dank.
Du bist einfach eine sichere Bank.
Ja, total. Es wird wahrscheinlich nicht die letzte Folge mit dir gewesen sein.
Vielen Dank, Christian.
Vielen Dank, Christian.
Ich danke euch.
Und das war's dann auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Also, bis nächste Woche, ihr Lieben.
Isso.
Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!